Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir leben in Zeiten, in denen die Lebenskunst, glaube ich, der Lebenskunst eine besondere Bedeutung zukommt. Denn da draußen ist gerade einiges los. Nicht nur Positives, auch viele Schwierigkeiten, seien es im Politischen, im Wirtschaftlichen. Also man kann schon so ein bisschen nervös werden, was die äußeren Umstände gerade angeht. Aber auch in jedem Leben von uns gibt es ja Hochs und Tiefs, Rückschläge, ja, und Lebenssituationen und Krisen, in denen man so eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben muss. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie komme ich denn zu dieser Superkraft, die Wissenschaft da herausgefunden hat, die ungefähr einem Drittel der Menschheit innewohnt? Man nennt es Resilienz. Das ist unser heutiges Thema, die Fähigkeit, sich nach Niederschlägen, nach Problemen wieder aufzurappeln und weiterzumachen. Kommt aus der Biologie, soweit ich es verstanden habe, also Gegenstände, Pflanzen und so weiter, die, wenn man sie verformt, die Fähigkeit haben, sich wieder in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Und so ähnlich ist es eben auch bei uns, dass wir nach so einer Krise, nach so einem Tiefschlag einfach wieder in unsere Mitte zurückfinden. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist das zwar ein psychologisches Phänomen, dass da der eine das besser kann als der andere, aber ich denke, die Philosophie kann uns eben auch helfen oder ist eine sehr gute Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, auf solche Tiefschläge, sodass ich darüber ein resilienterer Mensch werde. Und zum Einstieg, Albert, an dich die Frage, also ich empfinde dich als resilienteren Menschen, der gelassen und stoisch durchs Leben geht. Warst du das schon immer oder würdest du sagen, in der Frühphase des Albert Kitzler warst du möglicherweise nicht so resilient?
Auch die Frühphase war ziemlich lang. Also ich habe ja eine längere Zeit als Anwalt und als Filmproduzent gearbeitet und mich zwar nebenher ein bisschen mit der Philosophie beschäftigt, aber das Weisheitswissen, das ich jetzt weitergebe, aber längst nicht so verinnerlicht hatte, dass ich dann alle meine Affekte abgestellt habe und dieses Ideal der Ruhe, der Gelassenheit, der Unerschütterlichkeit erreicht hätte. Das kam erst in den letzten 20 Jahren, wo ich mich sehr intensiv mit der praktischen Philosophie beschäftigt hatte und dann auch vieles davon verinnerlicht hatte, insbesondere eben das Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen. Das ist das stoische Ideal und da finden wir eigentlich die Resilienz gut wieder. Ausgerichtet oder woher der Gedanke kam, der dürfte möglicherweise auch von der Figur des Sokrates, dem Begründer der Philosophie, könnte man sagen, in einer gewissen Hinsicht kommt es her. Das waren ja alles sokratische Schulen, auch die stoische. Und von dem Sokrates sagte man, was alle Schulen an ihm bewunderten, er blieb sich immer gleich, in schlechten wie in guten Tagen. Und darum geht es. Und das war auch dann das Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen. Man sollte in einem ruhigen Fluss, ein guter, ruhiger Fluss leben, ohne die großen Ausschläge. Schon Demokrit, der war noch vor Sokrates oder gleich mit Sokrates, der sagte schon, eine unruhige Seele, eine erschütterte Seele, eine, die so herflattert, die eben nicht diese Stabilität in sich hat, das sei weder eine wohlgemute noch eine in sich ruhende und keine glückliche Seele.
Da höre ich eine gewisse Wertung raus. Ich würde sagen, ich verstehe es ja so, natürlich, also das ist vielleicht auch ein Idealzustand, von dem du ja gerade sprichst, aber jetzt mal aus irdischer Sicht würde ich sagen, in jedem Leben kommen diese Tiefschläge, die einen wirklich auch aus der Bahn werfen können. Egal, ob ich mich da jetzt philosophisch vorgebildet habe oder ob ich ja bisher ohne Philosophie durchs Leben gegangen bin, wenn ein geliebter Mensch stirbt beispielsweise oder wenn ich einen Job plötzlich aus dem Nichts verliere, der mir wichtig war, dann ist es doch legitim, dass man ins Stottern kommt, dass man eben nicht so weitergeht, als wäre nichts gewesen. Aber es muss einem halt gelingen, dann irgendwann sich wieder aufzurappeln, den Staub abzuschütteln und wieder weiterzumachen und dann auch wieder zurückzukommen in diesen guten Flow des Lebens. Aber dass man erstmal so eine Krise auch akzeptiert und auch vielleicht auch seine Probleme auch mal auslebt und seine schwierigen Gefühle, die sich dadurch entstehen, das ist doch nur menschlich.
Ja, ist auch richtig. Aber das, was du sagst, dass man aus der Bahn geworfen wird, Da haben die Philosophen in Ost und West drum gekämpft, sollte das nicht vermieden werden. Man sollte immer in seiner Mitte bleiben. Das heißt aber eben nicht, dass auch der stoische Weise ist nicht aus Holz und aus Stein. Natürlich empfindet er etwas, auch Trauer. Ich spreche von einem guten Fluss des Lebens, der meandert auch. Das heißt, er hat auch gute Phasen und etwas schwierigere Phasen. Aber er wird nicht aus der Bahn geworfen. Er bleibt in seinem Flussbett. Darum ging es. Aus der Bahn geworfen heißt irgendwie seine Mitte verlieren. Jetzt kann man, das ist eine Definitionssache. Natürlich, wenn ich einen schweren Trauerfall erlebe, dann sollte ich auch mal weinen, dann sollte ich dann in dem Moment starke Trauer empfinden und du kannst es auch erschüttert bezeichnen. Aber die alten Weisen bezeichneten das eben nicht erschüttert. In seinem Selbst bleibt er fest oder er kommt sehr schnell wieder in seine Mitte zurück. Es sind Empathien, es sind ja schwierige Zeiten, die er auch spürt und die er auch durchlebt. Aber er sollte bestrebt sein, immer in seiner Mitte zu bleiben, sich nicht entfremdet. Das meinten sie mit der Sokrates. In schlechten wie in guten Tagen blieb er sich gleich. Und darum geht es nicht um Empfindungslosigkeit, sondern um die Kraft, durch alles durchzukommen und nicht dabei außer seiner Mitte gerissen zu werden und plötzlich ein ganz anderer zu sein. Denn in dem Moment, wo wir nicht aus unserer Mitte leben, leben wir eigentlich nicht, sondern werden wir gelebt.
Ich finde ja, ein schönes Bild ist so eine Feder, also im Sinn von einer zum Beispiel Kugelschreiberfeder, also Drahtfeder, die man immer wieder auseinanderziehen kann, die sozusagen sich dadurch verformt. Ja. Und die aber so einen gewissen Punkt hat. Also sprich, sie verändert sich, sie in solchen schwierigen Phasen wird sie eben auch bis zum Äußersten gedehnt möglicherweise. Aber die Kunst ist eben gerade, dass sie nicht so weit auseinandergezogen wird, dass man sich nicht so weit auseinanderziehen lässt, dass es nicht wieder zurückkommt. Da gibt es einfach diesen Punkt und den sollte man vermeiden, glaube ich. Ne? Das ist dann eben dieses total aus der Bahn geworfen zu werden.
Ja, also vielleicht nochmal. Ich glaube, der kommt nicht aus der Biologie, ich habe gelernt, der kommt aus der Metallurgie, also wo sich ein Metall, also da passt die Feder besser, ja. Dass sich dann wieder in den ursprünglichen Zustand zurückformt. Genau, darum geht es, eine Weichheit, dass man zwar mitschwingt, aber immer in seiner Mitte bleibt, also die Mitte nie verliert. Also, oder wie Seneca das immer so schön, egal wo ich hingehe, wir können auch sagen, egal was ich erlebe, ich bin immer bei mir. Also nehme mich immer mit hin in die Trauer und in die Freude, verliere mich da nie, gerate nicht außer mir. Das scheint mir sehr wichtig zu sein und der Punkt ist ja, dass man sich spürt oder bei sich bleibt.
Ist denn das Thema Resilienz sehr nah dran, auch an dem Thema Gelassenheit, also diese heitere Gelassenheit, die die Stoiker angestrebt haben, das ist doch relativ nah dran auch an der Resilienz.
Unbedingt, ja. Und wir sehen hier auch, wie alle Weisheitskategorien, die das gute Leben betreffen, die sind alle miteinander verbunden. Also da gibt es eine Verbindung und sie laufen auch alle auf den gleichen Punkt zu. Ich könnte dir sagen, die häufigste Definition für Glück, die wir in der Antike finden, in Ost und West, ist eigentlich Seelenruhe oder Seelenfrieden. Und was ist das anderes, als so einen Punkt zu haben, der nicht erschüttert wird, der bei sich bleibt, der nicht hin und her geworfen wird, der eine Ruhe hat, um zu sagen, ja, aber wo bleiben da die Emotionen, sagte dann Epikur, es ist eine bewegte Ruhe. Also es ist schon, der Fluss, der fließt ja auch und er meandert, er verändert durchaus seine Richtung. Also da ist Leben drin, das soll nicht damit gemeint sein, aber er bleibt in seinem Flussbett und er hat eine große Ruhe. Also diese Ruhe, Seelenruhe, häufiges Synonym für Glück. Und das ist eigentlich auch Gelassenheit. Gelassenheit heißt eigentlich auch, man bleibt unerschüttert von Angst, Neid, von diesen negativen Affekten, Angst, Neid, Zorn, Wut, Ärger, Sorgen. Wenn du das hast, bist du nicht gelassen. Wenn du das nicht hast oder im sehr geringen Maße, dann strahlst du das aus. Dann bist du das eigentlich. Du bist gelassen. Du kannst das loslassen. Du kannst damit leben. Und vielleicht eines noch, das wollte ich vorhin sagen, ich suchte nach dem Begriff, mir fiel er aber nicht mehr ein. Wenn ich höre da in den Nachrichten, es stirbt jemand wieder, also manchmal auch im hohen Alter, dann sagen die Politiker immer, oder wenn es politische Figur ist oder außer Kunst oder wie, ja, der Tod hat mich erschüttert oder hat uns erschüttert, dann zucke ich immer zusammen, weil ich denke, nee, erschüttert hat er mich nicht. Der ist 88 geworden oder 90 oder 92, dass wir alle sterben, dieses Faktum erschüttert mich doch nicht. Das steht uns doch alle bevor. Ich bin traurig vielleicht oder auch berührt oder schade, dass er von uns gegangen ist. Aber zum einen sagte Sokrates, wir wissen nicht wohin, ob nicht in ein besseres Leben oder ob es nicht eine Befreiung ist. Aber ganz unabhängig davon, also dieses Wort erschüttern, da zucke ich immer zusammen, denke ich, wieso? Also erschüttert bin ich nicht. Der Tod, den habe ich so integriert, ich weiß, der kommt auch auf mich zu. Selbst wenn der vor meiner Tür stehen würde, ich nicht erschüttert sein, sondern sagen, ja gut, es ist jetzt ist die Zeit eben um. Also da macht man den Unterschied aus. Also mich würde auch Nachrichten, also erschüttert würde ich nie, das Wort würde ich nicht gebrauchen.
Ich sehe es ein bisschen anders, ehrlich gesagt, also aber liegt auch sicherlich an unserer unterschiedlichen Intensität der Beschäftigung mit der Philosophie. Aber mir geht es so, natürlich, ich bin noch erschüttert von allen möglichen, auch kleinen, ich lasse mich weiterhin erschüttern, auch von kleinen Themen, die sich hinterher als gar nicht so dramatisch rausstellen. Aber was mir sehr hilft, ist eben diese Erfahrung, dass es eigentlich immer weitergeht. Also nach jeder Katastrophe, die einem persönlich passiert oder die da draußen passiert, dass man eben merkt, ja, am Anfang ist man erschüttert und dann gibt es eine Phase, wo man sich erstmal wieder so neu orientieren muss, aber man merkt, es geht immer weiter, zumindest im Leben. Und diese Erfahrung, je öfter man sie macht, je mehr man und auch vielleicht ja, je schwierigere Situationen man meistern muss, eben bis hin zum Tod von geliebten Mitmenschen oder eigenen Schicksalsschlägen, diese Erfahrung, die finde ich sehr positiv und die muss man vielleicht auch persönlich gemacht haben, um so eine Art Resilienz zu erfahren. Und so kam man ja, glaube ich, auch in Studien erstmal drauf, dass eben der eine da halt eine natürliche Begabung vielleicht hat oder eine Veranlagung hat, damit besser umzugehen und dem anderen es einfach schwerer fällt, sich da wieder aufzurütteln oder zurechtzurütteln nach so einem Tiefschlag.
Ja, das ist genau der Weg, den dann auch die Stoiker gewiesen haben. Wir finden sie aber auch bei Lao Tzu, bei Chuang Tzu oder bei Konfuzius. Wenn wir in die Vogelperspektive gehen, von den konkreten Umständen abzusehen und sehen, wie sich alles, die Wiederholung des Immergleichen, diese Dimension der Ewigkeit gehen und dann wird es unbedeutend, dann wissen wir diesen Wandel und diese Vergänglichkeit, den Wechsel, dann können wir damit umgehen und sagen, ja, so ist es eben, das Leben muss sich erneuern, Leben geht, Leben kommt. Es ist, ich sage auch immer, philosophieren heißt Distanz nehmen, also sich aus der Befindlichkeit im Moment herausnehmen, um damit klarzukommen, um nicht von dem vereinnahmt zu werden, um nicht aus seiner Mitte gerissen zu werden, gehen wir heraus in die Vogelperspektiven und sagen, ja, das ist doch ganz natürlich, dass der stirbt oder wir sterben doch alle oder es ist doch, wir kennen die Welt doch schon. Wir schreiben seit 2500, seit 3000 Jahren konkrete Geschichte. Wir wissen, dass die Menschen streiten, dass Völker sich streiten, dass es Kriege gibt, leider, dass es Unwetter gibt, dass es Unglück. Das ist doch alles nicht erstaunlich. Und so haben die Alten dann die Philosophie auch oder das Ziel der Philosophie auch definiert, über nichts mehr erstaunen zu müssen. Das heißt jetzt nicht, dass von nichts mehr berührt werden zu müssen. Das darf man nicht verwechseln, sondern mit anderen Worten, von nichts aus der Bahn geworfen zu werden. Da haben wir die Unerschütterlichkeit. Von nichts erstaunen. Nihil admirari, glaube ich, heißt das da irgendwo so ein, auch ein lateinischer Ausdruck. Und das finde ich, ist die Philosophie. Die schaut sich das Ganze an und sie schaut sich die Ewigkeit an. Goethe sagte einmal, als er aufhörte, Zeitungen zu lesen, oder zwei, drei Zeitungen manchmal gelesen, in gewissen Epochen, irgendwann hat er, ab jetzt denke ich in Jahrhunderten. Also die Tagespolitik ist nicht mehr das Wichtige, der große Gang der Dinge ist wichtig. Und das, finde ich, kann jeder in seinem persönlichen Leben integrieren. Und das ist, macht er einen großen Schritt hin zu dieser Gelassenheit oder Unerschütterlichkeit oder er wird Resilienz. Also beispielsweise, man verliert irgendwie etwas läuft schief. Oder sagen man verliert
einen Geldbeutel Geld mit allem.
Ja, oder man macht einen Unfall mit seinem Auto und man hat einen Schaden, den man vielleicht auch teilweise selbst tragen muss. Dann denke ich, wenn mir so etwas passiert, in letzter denke ich immer, ja, in einem Jahr hast du das wieder vergessen. In einem Jahr ist das völlig unbedeutend gewesen. Das Geld ist auch wieder irgendwie wieder ausgeglichen. Also ich abstrahiere sofort oder denke, naja, ist doch klar, wenn du 60, 70 Jahre lebst, dass du da ohne Verkehrsunfall da auskommst, dazu darfst du doch nicht, dass du ohne Krankheit auskommst, das ist doch alles irreal. Schau dir das an, wie das Leben ist, das gehört dazu. Also jetzt Füße stillhalten oder sag, schau auf das Jahresende und zieh dann deine materielle Bilanz. Wie viel hast hast du verloren, wie viel Strafzettel hast du bezahlt, aber wie viel ist vielleicht auch unverhofft oder durch gute Arbeit in die Kasse gekommen, zieh da Bilanz. Und so relativiert man diese einzelnen Dinge, über die man, der normale Mensch, ganz menschlich, wie du sagst, sich aufregt oder in Zorn gerät oder traurig wird. Und dann relativiert sich das alles, wenn wir im größeren Zusammenhängen leben. Ich übersetze gerade mit meinem Griechischlehrer viel Marc Aurel und der hat das immer wieder gemacht. Also jetzt gerade hatten wir auch so eine Stelle. Der denkt, wie klein der Punkt ist, in dem du lebst, im Verhältnis zum Kosmos. Betrachte die Ewigkeit. Wie belanglos wird dann das, was du da täglich erlebst? Belanglos jetzt nicht im schlechten Sinne, wobei bei Marc Aurel immer ein bisschen Melancholie am Leben dabei ist, aber man kann das ja positiv wenden und sagen, einfach die Dinge, die einen stören, über die man sich normalerweise aufregen oder ärgern könnte, relativieren, man ärgert sich dadurch nicht, aber die Freuden des Lebens auch durchaus genießen, die sind genauso punktuell, die sind natürlich genauso vergänglich, aber die dann richtig zu genießen. Es geht ja nur darum, die negativen, nicht die positiven Effekte abzubauen, sondern die negativen, dass man sich darüber aufregt, Wut erzeugt oder eben dann in einer gewissen sie bis zu einem gewissen Grade, das ist es eben, erschüttert wird und die Resilienz verliert und denkt, oh Gott, man schläft nicht oder man regt sich den ganzen Tag über so eine Kleinigkeit auf. Und die Philosophie lehrt, das zu relativieren, zu sehen, das sind nur Kleinigkeiten. Das, was wesentlich ist, ist das, oder worauf wir uns konzentrieren sollten, wie die Stoiker sagen, das, was in unserer Hand liegt, nicht was nicht in unserer Hand liegt, diese Dinge, die da von außen geschehen.
Ich muss eine kurze Anfängerfrage einschieben. Warum übersetzt du Marc Aurel aus dem Griechischen?
Der Marc Aurel hat Griechisch geschrieben. Aber wenn du das meinst, er war ein römischer Kaiser. Ja, der hat Griechisch geschrieben. Ah, okay. Er hat eine philosophische Ausbildung gehabt und seine Schrift, die Selbstbetrachtung, die sind in Griechisch.
Okay, abgefahren. Gut, zurück zum Thema. Resilienz, finde ich, da kommt sehr stark Philosophie und Psychologie zusammen. Also ich habe mich in der Vorbereitung so mit ein paar Studien beschäftigt, die eben mal genau drauf geschaut haben, was sind denn die Faktoren? Also wenn man sich diese 30% der Menschen anschaut, die scheinbar besonders resilient sind, welche Faktoren führen denn dazu, dass es ihnen eben gelingt, sich immer wieder aufzuraffen? Und die meisten von diesen Faktoren kamen mir aus der, die ja eben psychologische Faktoren sind, kamen mir aus der Philosophie eben auch sehr bekannt vor. Eins war das Thema Akzeptanz, also dass du die Fähigkeit zur Akzeptanz hast. Da haben wir jetzt, glaube ich, gerade schon recht ausführlich dazu gesprochen. Es ist, wie es ist. Und ich reg mich jetzt mal nicht darüber auf. Ein zweiter Faktor ist das Thema
Annehmen, könnte man auch sagen. Annehmen.
Genau. Die Situation, so wie sie ist, annehmen und auch annehmen, dass es wieder besser wird. Dann das Thema Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass man eben durch sein eigenes Handeln Einfluss auf die Situation nehmen kann. Also jetzt nicht sich über das Universum beschweren, wenn man diesen Unfall hatte, sondern eben sagen, okay, ich rufe jetzt den Pannendienst und weiß ungefähr und krieg's auch selber hin, diese Situation, den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gerade zu biegen, sowohl an meinem Auto als auch beim Unfallgegner oder was immer ich kaputt gemacht habe. Das ist offensichtlich auch eine ganz wichtige Fähigkeit, an sich zu glauben, dass man, so wie man sich gerade ins Problem reinmanövriert hat, dass man sich auch wieder rausmanövrieren kann.
Wobei, da muss man auch mal, also Selbstwirksamkeit darf man jetzt nun nicht so verstehen, dass man das Geschehene ungeschehen machen kann. Man hat da nur einen beschränkten Einfluss drauf. Aber man kann die Dinge, wie man sie auffasst, welche Gefühle sie in einem hervorrufen und dass man überhaupt ein Problem lösen kann, irgendwo auf irgendeiner Ebene, man kann das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber kann damit umgehen, so nenne ich das immer, damit umgehen zu können und sich so innerlich so darauf einzustellen und so das innerlich so zu bewerten, so aufzufassen, so umarbeiten, dass es keine negativen Gefühle bei einem hervorruft.
Ich glaube, das ist der wichtigere Teil, aber fast genauso wichtig finde ich eben auch, wie gehe ich dann persönlich mit so einem Ding um? Genau, ne? Also nur, wie beeinflusst das meine Seele, sondern ist es auch mein Anspruch, Dinge wieder gerade zu rücken. Ich habe Mist gebaut als Verkehrsteilnehmer oder auch im geschäftlichen Zusammenhang. Und dann stehe ich aber auch dafür gerade und versuche, das wieder hinzubiegen. Das finde ich schon auch einen sehr wichtigen Teil.
Ja, die Stoiker hatten das psychologisch sehr gut analysiert. Sie hatten gesagt, okay, da ist das Ereignis, das kann ich gar nicht ändern. Das ruft spontan bei mir Gefühle hervor. Sagen wir mal ein Autounfall. Ne? Oh, mein Auto ist kaputt. Ne? Ich bin vielleicht noch teilweise schuld und werde dafür also auch eine Stange Geld verloren. Also da, das ist das spontane Gefühl. Da kann ich auch nichts dran ändern. Aber dann kommt es, dann kommt eine Bewertung der Situation, ne? Ein Werturteil. Und das, in dem sind wir frei. Also wir können sagen, oh, welch ein Unglück, jetzt habe ich Geld verloren. Oder man könnte auch sagen, oh, in mir, mein Körper ist gesund geblieben. Gott sei Dank, ist mir da nichts. Das andere ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Also wir bewerten das dann. Diese Bewertung liegt in unserer Hand. Und je nachdem, wie wir es bewerten, lösen wir Gefühle bei uns aus. Bei uns selbst lösen wir die Gefühle aus. Wir machen uns selbst Angst. Wir machen uns Sorgen. Es sind immer wir mit unseren Werturteilen, die die Grundlage bilden. Und an dieser Stelle kann man einschreiten. An dieser Stelle könnte man sagen, als Philosoph, sag mal, es ist nur ein Blechschaden. Ich bin Gott sei Dank gesund geblieben. Okay, es kommt eben vor, Blechschaden. Es kommt, wir gehen alle, wir werden immer wieder mal Geld verlieren. Wir werden immer mal oder materielle Dinge verlieren und materielle gewinnen. So ist das Leben eben. Und schon habe ich ganz andere Gefühle. Schon bleibe ich ruhig oder schon bin ich resilient und nicht mehr erschüttert.
Ich glaube, das betrifft relativ stark einen dritten Faktor, den die Psychologen oder die empirische psychologische Forschung da rausgefunden hat. Eben eine Grundhaltung des Optimismus, die man im Idealfall kultiviert, eben möglichst auch im Unglück noch die positiven Aspekte rauszusuchen und zu sagen, ach ja, so könnte es, vielleicht war es dafür was gut. Ich habe zumindest niemand anderen verletzt oder was auch immer der positive Aspekt dabei ist.
Ganz typisch, bei Sokrates finden wir schon die Stelle. Der schreibt einmal ganz gut, was machen wir beim Unglücksfall? Sollen wir jetzt A und W und ach und schreien und darüber aufregen? Er sagt dann vier Dinge, wie man damit umzugehen hat. Und das hat schon mit dem zu tun, wo wir gesprochen haben. Das erste ist aber, ich habe... Wer weiß, wozu es gut ist. Als erstes muss man sich mal sagen, ist es wirklich ein Unglück? Wir kennen ja die Folgen nicht, was sich da alles raus entwickelt. Vielleicht entwickelt sich was Gutes raus. Und wer hat das nicht schon erlebt, dass etwas, was zunächst einmal wie so ein Unglück erschien oder wie so ein negatives Faktum, sich im Nachhinein als etwas sehr Positives herausstellt? Also dieses Umdenken, ja, was ist denn da noch dran? Ich sage immer, Perspektivwechsel, schau dir das an. Das sieht jetzt so im ersten Moment aus wie ein Unglück. Aber schau mal genauer hin, ob das nicht eine Chance ist oder sonst. Ich sage immer, mindestens, selbst wenn du da nichts findest Positives, mindestens kannst du dir sagen, so, das ist eine Übung in Duldsamkeit im Ertragen. Jetzt übe ich mich eben. Nimm das zum Anlass, meine Übung zu vertiefen. Denn das hat zur Folge, dass ich vielleicht Gelassenheit oder die Haltung der Gelassenheit verinnerliche und beim nächsten Mal noch ruhiger damit.
Das nennt man ja, denke ich, auch emotionale Regulation.
Ja.
So nennt es zumindest die Psychologen, dass man eben diese Fähigkeit hat, diese Affekte, die da in einem hoch aufkeimen oder aufbrausen, dass man die auch wieder, seine Pferde auch wieder zügelt und wieder in ruhigere Gefilde führt. Eben, was mir zum Teil leider auch immer noch nicht wieder gelingt. Ich werde da besser, glaube ich, aber auch mal dann so ausfassen und sagen, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, dass mir das jetzt wieder passiert ist. Das Auto geht wieder kaputt, irgendwas. Und da von vornherein, wenn man das schon in sich aufkeimen spürt, dagegen vorzugehen. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die eben für Resilienz enorm wichtig ist.
Die ganze praktische Philosophie in Ost und West, insbesondere bei den Stoikern, es ging genau darum, Ziel, wie ich vorhin sagte, Unerschütterlichkeit des Weisen und das Mittel, wie wir da hinkommen, Affektenkontrolle, so hieß das bei den, oder Affektenbeherrschung, so hieß das bei den Stoikern. Aber wir finden das auch im Buddhismus. Achte darauf, dass du die guten Samen in deiner Seele pflegst und die schlechten, das sind eben diese Affekte, dass du die klein hältst oder am besten solche Haltungen gewinnst, dass die erst gar nicht aufpoppen, dass die erst gar nicht stark oder groß werden. Rein werden nannten die das. Das sind nämlich unreine Keime, die Tendenz zu Wut, zu Zorn, zu Eifersucht, zu Neid. Das sind schlechte Samen in deiner. Sieh zu, dass du deinen Seelengarten so pflegst, dass die erst gar nicht aufpoppen, die erst gar nicht aufkeimen. Wenn du sie findest und die reiß sie mit Wurzeln raus, wenn es irgendwie geht. Darum ging es der praktischen Philosophie und man nannte das eben Affektenkontrolle.
Ich habe da noch einige von so Feldern in meinem Seelengarten.
Ich auch, Jan. Also,
und ich finde aber, es ist eben auch wichtig, auch das zu akzeptieren.
Richtig.
Und vielleicht immer wieder ein bisschen früher dagegen angehen zu können, wenn man merkt, jetzt kommt gleich ein Ausraster. Also ich will mich jetzt hier nicht so als, ich bin jetzt auch kein enorm aggressiver Typ, aber zumindest gibt es bei mir einfach Trigger oder Hebel, mit denen kannst du mich ganz leicht in Rage bringen. Aber auch das muss man vielleicht akzeptieren und halt kontinuierlich dagegen angehen, aber auch akzeptieren, dass man da nie wahrscheinlich die Perfektion erreicht.
Ja, das ist die Demut. Erkenne dich selbst sollte bedeuten, diese alte griechische Weisheit sollte bedeuten, bedenke, dass du ein schwaches Wesen bist, ein Mensch, klein, sterblich, nicht alles wissen, nicht alles beherrschen. Und da die Schlussfolgerung daraus ist, bei all dem Streben, nach einem glücklichen Leben, nach all dem Streben, mich immer ein wenig Fortschritte zu machen und möglichst immer weniger Leid auf mich zu laden, mich zu ärgern, Ängste zu entwickeln, Sorgen, Neid, Zorn, Wut. Bei all dem immer liebevoll mit sich umgehen und zu verstehen, dass du nur ein Mensch bist, dass du da nicht alles schaffen wirst und dass du auch nie zum vollendeten Weisen aufsteigen wirst, der immer unerschütterlich war. Sokrates war ein Ideal, dass er sich immer gleich bleibt. Wahrscheinlich die meisten Stoiker oder Kyniker oder Kyrenaiker, alle die sokratischen Schulen, die sich diesen Sokrates vor Augen führen, sie haben ihn deshalb vor Augen, weil er eben ein einmaliges Vorbild war, das sie selbst gar nicht erreichen in vollem Umfang. Aber es geht nicht. Nicht darum, zu werden wie dein Vorbild, sondern von ihm zu lernen und immer ein wenig besser zu werden. Das heißt, immer ein wenig glücklicher, freudvoller zu leben und immer ein wenig mehr von diesem alltäglichen kleinen Leid der Menschen. Immer hier mal Zorn, dort mal Ärger, dort mal Neid, dort mal Streit. Immer ein wenig mehr davon abzubauen. Und das ist der Weg hin, dass man sich immer besser in seinem Leben fühlt und immer mehr Freude am Leben hat und am Ende vielleicht sagen kann, nee, das war schön, ich habe gut gelebt, ich habe mich entwickelt, ich habe mein Potenzial entfaltet und ich habe doch viele Probleme lösen können oder in den Griff bekommen.
Ich würde gerne noch dieses Bild der psychologischen Faktoren abrunden, die eben dazu führen, dass mir das gelingt, resilienter zu werden. Ein ganz wichtiger Faktor ist offensichtlich auch die soziale Unterstützung. Also wie gut bist du eingebettet in so ein Netzwerk aus oder in so ein Auffangnetz aus der Familie, aus Freunden, von eben Unterstützern, die du anrufen kannst, wenn du Mist gebaut hast und wenn dir was Schlimmes passiert ist. Das ist wohl enorm wichtig. Und ein auch übergeordneter, aber enorm wichtiger Faktor ist das Empfinden von Sinnhaftigkeit. Mhm. Eben, dass man das Gefühl hat, das, was mir jetzt da gerade passiert, ist nicht schön, aber im Gesamtkontext bin ich ja in meinem Leben in Richtung Sinnhaftigkeit unterwegs oder ich empfinde einen tiefen Sinn, dass das, was ich tue, Sinn macht und ich da etwas entgegenstrebe und auf dem Weg dahin werden mir wie Odysseus eben Schwierigkeiten begegnen, aber mein Ziel, diesen Sinn zu erreichen, der führt dazu, dass ich mich immer wieder aufraffe und eben weitermache. Weitermarschiere.
Ja, völlig richtig. Und wir lernen dabei, es ist wie mit der Gelassenheit, mit dem Glück, mit der Resilienz. Das ist kein isolierter Faktor, den ich so einfach, ja, ich muss mich irgendwie widerstandsfähig machen, sondern er hat damit zu tun, kommst du als ganzer Mensch mit dir selbst, mit den Umständen, mit deinen Mitmenschen, kommst du ins Reine. Kommst du also, entwickelst du deine Persönlichkeit in all diesen drei großen Bereichen, Verhältnis zu sich selbst, Verhältnis zu anderen Menschen, Verhältnis zum Schicksal, zu der Welt, was auf dich einströmt, kommst du mit dir da ins Reine. Und glücklich wird und mit ins Reine kommt, da sind zwei Dinge unverzichtbar, gute zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist das, was du eigentlich genannt hast, du hast gesagt, soziale Einbettung, ja. Wenn ich eine Familie habe, die mich auffängt in einer Verzweiflung, liebende Kinder, an die ich mich halten kann, wenn ich vielleicht gerade alles oder irgendetwas verloren habe oder durch ein Ereignis erschüttert worden bin, das ist, und Selbstwirksamkeitserfahrung heißt, dass man jeden Tag aufsteht und weiß, warum man aufsteht, wofür man lebt, dass man sein Leben sinnvoll begreift, auch wenn es Rückschläge gibt, auch wenn man keinen Erfolg hat, also Ereignisse eintreten, die einen Menschen erschüttern können, aber eben nicht müssen. Und wenn man sich daran halten kann, okay, Leben ist Sisyphos, ist einen großen Stein hochtragen auf den Berg, aber er kommt zurück. Das ist so. Und Camus endet in diesem Mythos vom Sisyphos in der Erklärung mit dem Satz, ja, ist Sisyphos nicht vielleicht glücklich? Wir werden die Welt nicht ändern. Wir haben immer so klein, wir rollen immer einen Stein rauf und er kommt dann auch irgendwie mal wieder runter. Die Welt wird nicht eine ganz andere. Aber ist das nicht trotzdem sinnvoll? Also, dass man eben jeden morgen weiß, wofür man aufsteht und sein Leben und das, was man tut, als sinnvoll begreift. Selbst wenn es schwierige Phasen gibt, selbst wenn ich gar nicht erreiche im Äußeren, was ich da anstrebe, sagten die Philosophen, darauf kommt es auch nicht an, aber streb es an und tu das, was du kannst dafür. Das eine wird wachsen und erblühen, anderes wird nicht erblühen, das ist so im Leben. Aber dass du weißt, warum du es tust, ganz wichtig.
Ich hätte noch die Abschlussfrage, wenn wir das jetzt alles so verinnerlicht haben, dann gibt es ja trotzdem auch noch Übungen, um das auch wirklich zu verankern in uns. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Meditation, dass das eine Möglichkeit ist, sich da immer wieder zu vergewissern, ja, es werden Probleme aufkommen, aber ich werde sie überwinden oder es wird danach irgendwie weitergehen. Was empfiehlst du in diesem Zusammenhang?
Meditieren, dass alles Wandel ist und dass alles vergeht. Freunde kommen, Freunde gehen, Beziehungen fangen an, enden. Ich bekomme etwas, ich verliere etwas. Also das Meditieren, dass Leben Wandel ist. Dazu gehört zu meditieren, dass das Leben nicht alles, ich kann das, ich beherrsche nicht alles, dass es auch ein Abenteuer ist. Es ist so ein Fließen, so ein, wer weiß, wie die Winde sind, wohin es mich, also das Auffassen, diese Lebendigkeit, dass ich nicht alles unter Kontrolle bekomme. Von Kontrollzwang sich verabschieden. Und dann Buddha empfahl zu meditieren die 5 Gewissheiten. Es ist gewiss, dass ich krank werde. Das gehört dazu. Es ist gewiss, dass ich irgendwann sterben werde. Es ist gewiss, dass ich Geliebtes auch verlieren werde. Und eben sich darüber klar zu machen. Dann wird man auch nicht erschüttert, wenn so etwas kommt. Dann weiß ich, ja, es ist soweit. Ich finde die Prämeditatio Malorum von den alten Römern auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich eine Unternehmung beginne, sie klar machen, es steckt nicht alles in meiner Hand. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Sich bei allem immer so sagen, ich versuche es, wenn es gelingt, ist schön. Wenn es nicht gelingt, kann ich damit auch noch leben. Denn mein Glück ist nicht in dem Gelingen, nicht im Haben, sondern im Sein, in der Authentizität und in dem bei mir sein, bei dem Nahsein. Also dass sich immer wieder bei klar machen, dass nicht alles gelingt, was man beginnt, ganz normal. Und nichts als selbstverständlich nehmen. Also alles sich freuen darüber, wenn etwas klappt und so vieles klappt. Das meiste klappt ja im Leben, hier bei uns im Westen jedenfalls. Und sich das bewusst machen, schön, dass es klappt. Und klar sein, das ist nicht notwendig so, dass es kann auch mal misslingen.
Meine Conclusio wäre eigentlich auch, dass man so diese kleinen Missgeschicke, die 2-3 Mal die Woche passieren, auch so als Übungsfelder begreift, für diese Gelegenheiten, die sicher auch kommen werden, um dann für die Krebsdiagnose, die Todesnachricht von Freunden, Eltern und so weiter, um dann vielleicht schon so diese Skills, die Fähigkeiten und der Resilienz eingeübt zu haben.
Ja, ich finde, das wirst du nicht, glaube ich, das gelingt dir nie, wenn du im Kleinen, also wenn du mal da irgendwie, okay, jetzt habe ich irgendetwas
nicht zweimal bezahlt gewonnen.
Oder ja, so habe ich nicht das günstigste Geschäft gemacht. Damit wirst du nicht lernen, eine erschütternde Nachricht gelassen aufzunehmen, sondern du solltest dann auch wirklich, ja, also eine Übung ist das immer, sich klar zu machen, ja, es ist eben so, ich habe nicht alles im Griff und ich kann nicht alles kontrollieren, aber mit den essentiellen Themen wie Krankheit, schwere Krankheit und Tod, die muss man sich ab und zu wirklich vor Augen halten. Man muss sich wirklich irgendwann mal mit dem Tod ins Reine kommen und sich klar machen, okay, meine Zeit ist begrenzt. Wir alle werden gehen müssen, auch ich werde gehen müssen. Ich will nicht murren. Ich möchte die Zeit nutzen bis dahin. Und schwere Krankheiten, das sollte man sich immer bewusst sein. Das kann morgen schon eine Meldung kommen. Dann ist es eben so. Dann muss ich zurückschauen, wie habe ich gelebt? War es nicht ein schönes Leben? Oder am besten bei dem Gedanken, dass so etwas passieren kann, sofort bitte nutze dein Leben, nutze den Augenblick, den du gerade hast und vollende das, was du dir für dein Leben vorgenommen hast. Und zwar jetzt und schiebe es nicht auf morgen hin, wo vielleicht keine Zeit mehr bleibt. Also den Moment und den Genuss und wo man gesund ist, dann auch wirklich genießen im Bewusstsein. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann morgen, kann ich eine Krebsdiagnose bekommen und dann wird sich mein Leben grundlegend verändern und vielleicht auch werde ich nicht mehr lange leben können. Also mit diesen großen Themen sollte man sich zurückziehen, sammeln und sich dessen bewusst sein. Das meint Buddha mit diesen 5 Gewissheiten, die man da regelmäßig meditieren sollte. Wenn das drin ist im Körper, wirst du damit umgehen können.
und dann eben auch die anderen Momente, die schönen Momente, die unbeschwerten Momente noch mehr genießen können.
Ja, genau. Ja.
Damit enden wir, Albert. War sehr interessant. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan. Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com